Der Idealfall im Klassenzimmer ist schnell erzählt. Jedes Kind wird beim Lernen individuell unterstützt, so dass es nicht überfordert wird und sich auch nicht langweilt. Und wenn es um den Übertritt in eine weiterführende Schule geht, wird es seinen Leistungen entsprechend eingeteilt. Doch die Realität sieht oft anders aus.
Wenn man die Übertritte anschaut, wie gerecht ist das? Schaut man wirklich nur auf die Leistungen und Kompetenzen der Kinder oder schaut man eben, ah ja, das Kind kommt ja aus Eritrea, also wird es sowieso nicht in eine BETS kommen? Und diese Zahlen, da gibt es Statistiken dazu, die uns gezeigt wurden, die waren erschreckend.
Erschreckend, wie stark Übertrittsentscheide und damit oft der spätere Bildungserfolg von der familiären Herkunft, vom wirtschaftlichen und sozialen Status der Eltern abhängt. Dies sagt Brigitte Simeon, die seit 25 Jahren als Primarlehrerin in Zoffingen tätig ist. Sie unterrichtet eine 6. Klasse mit 22 Schülerinnen und Schülern. Rund die Hälfte der Kinder hat einen Elternteil, der aus einem anderen Land stammt. Auch 2 Flüchtlingskinder aus Eritrea sind dabei. Im Unterricht geht es Brigitte Simeon darum, die Mädchen und Knaben möglichst individuell zu fördern, um den Anspruch auf Chancengerechtigkeit einzulösen.
Für mich bedeutet es, dass es keine Vor- oder Nachteile gibt, welche mit der Herkunft oder mit finanziellen Mitteln verbunden sind. Dass wirklich alle Schüler die gleiche Chance erhalten für eine Ausbildung.
Chancengerechtigkeit ist ein Wort, das zum Vokabular des Bildungssystems gehört, ist allerdings ein Begriff, der in der Schweiz eine besondere Brisanz hat.
Die Frage der Chancengerechtigkeit stellt sich eigentlich in der Schweiz stärker, weil in der Schweiz im internationalen Vergleich Herkunftseffekte die Leistungen besonders stark beeinflussen.
Dies sagt Markus Neuenschwander, Professor für pädagogische Psychologie am Zentrum Lernen und Sozialisation an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Solothurn. Die Chancengerechtigkeit steht etwa dann auf dem Spiel, wenn Kinder unterschiedlichen Leistungsniveau in den weiterführenden Schulen zugeteilt werden. Dies im Gegensatz zu anderen Ländern wie etwa Großbritannien, Frankreich und die skandinavischen Staaten, die eine Aufteilung in verschiedene Leistungsstufen nur einmal vornehmen. Sie erreichen dabei bei der Gesamtheit der Jugendlichen im Durchschnitt nach der obligatorischen Schulzeit einen höheren Bildungsstand als die Schweiz. Die erste frühe und starke Selektion hierzulande diene der Chancengerechtigkeit nicht, sagt Markus Neuenschwander. Sie führe vielmehr dazu, dass Kinder aus einem gebildeten und begüterten Elternhaus bevorteilt würden. Dies zeige sich besonders deutlich in jenen Kantonen, in denen Eltern beim Übertrittsentscheid maßgeblich mitreden können. Die starke Wirkung der Herkunft auf den Bildungserfolg in der Schweiz ist seit langem belegt. Alle 6 Studien des internationalen Bildungsvergleichs PISA haben zwischen 2000 und 2015 darauf hingewiesen. Auch der nationale Bildungsbericht von 2014 machte mit einem eklatanten Befund darauf aufmerksam. Er stützte sich dabei auf eine Studie des Bildungsforschers Urs Moser. Diese belegt, dass Mädchen, die in Mathematik und Deutsch die Note 5,5 erreichen, mit sehr unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit in ein Langzeitgymnasium übertreten, je nachdem eben aus welcher sozialen Schicht sie kommen. Bei Schülerinnen aus einem privilegierten Milieu beträgt die Wahrscheinlichkeit 70% bei solchen aus benachteiligten Verhältnissen. 30%. Die frühe und zweifache und damit starke Selektion sei politisch motiviert. Sie fördere die Bildung einer Elite, sagt Markus Neuenschwander, Professor für pädagogische Psychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Auf dieses Bestreben reagiert das Gymnasium bzw. das SECP-Niveau, wie man etwa in Basel sagt, also das progymnasiale Zug in der Sekundarstufe 1. Und wir haben tatsächlich Daten, die belegen, dass Kinder, die ein progymnasialen Zug der Sekundarstufe 1 besuchen, bei gleicher Intelligenz stärkere Leistungszuwächse haben wie die Kinder in einem allgemeinen Zug.
Das heißt, Kinder und Jugendliche passen sich bei gleicher Intelligenz und bei gleichen Fähigkeiten dem Niveau an, nach oben, wenn sie eine anspruchsvollere Schulstufe besuchen, und nach unten, wenn sie einem tieferen Leistungsniveau zugeteilt werden. Neben diesen politisch motivierten Scharnierstellen, einer frühen und zweifachen Selektion, ist für den Bildungsweg weiter, aber auch die Gestaltung des Unterrichts entscheidend.
Ob alle Kinder gleich gefördert werden, ob sie in der Schule zum Beispiel stärker gefördert werden sollen, wenn sie in der Familie weniger viel Förderung erhalten, soll hier kompensierend unterstützt werden und so weiter. Also nicht nur in Selektionssituationen, sondern auch in Bezug auf die Förderung der Kinder stellen sich Fragen der Chancengerechtigkeit.
Mit diesen Fragen ist die Primarlehrerin Brigitte Simeon im Klassenzimmer täglich konfrontiert.
Ich arbeite mit Plänen, mit Planarbeiten, wo ich versuche, die Kinder auf verschiedenen Niveaus abzufangen. Und die Kinder arbeiten in ihren Plänen in der Schule, haben dazu, das schreibe ich dann auf den Plan hin, 3-4 Lektionen in der Woche Zeit, die Aufgaben zu erledigen. Und auf diesen Plan gibt es immer Basisaufgaben und die Basisaufgaben müssen alle Kinder erledigen.
Brigitte Simeon bemüht sich darum, ihre Schülerinnen und Schüler individuell und während des Unterrichts zu fördern. Dagegen verzichtet sie weitgehend darauf, Hausaufgaben aufzugeben.
Wenn ich jetzt einfach Hausaufgaben gebe, dann habe ich Kinder, die eine Mutter oder einen Vater haben, die auch eine höhere Bildung haben, die vieles helfen können. Und dann habe ich Eltern von Kindern, die gar nichts helfen können, die nicht mal unsere Sprache sprechen, geschweige Brüche in Dezimalzahlen umwandeln können oder welche Aufgaben das auch immer sind.
So versucht die Primarlehrerin, Benachteiligungen von Kindern zu vermeiden. Das Lernen und Üben nicht ins Elternhaus zu delegieren, bedeutet für sie allerdings mehr Aufwand für die Organisation und Betreuung. Dies ist auch bei der individuellen Förderung der Fall. Unterrichtsbeispiel Nacherzählung.
Man muss den Stoff immer anpassen. Also ich kann ja nicht eine Geschichte erzählen und verlangen, jetzt schreiben wir eine Nacherzählung, weil ich brauche schon mindestens die Geschichte auf 4 Stufen. Weil das Kind, das als Flüchtlingskind hierher kommt, die Sprache noch nicht versteht, kann in Gottes Namen nicht den gleichen Text nacherzählen wie ein Kind, welches ein sehr hohes Niveau hat. Und das Zauberwort ist individualisieren. Und da kommt man immer wieder an die Grenzen, weil vielleicht würden 3 oder 4 Texte nicht reichen, vielleicht bräuchte ich sogar 8 oder 10 Texte, um allen Kindern gerecht zu werden.
Gut nachvollziehbar, dass ein derart differenziert aufgebauter Unterricht sehr aufwendig ist, umso mehr, als die Klassen mit bis zu 26 Schülerinnen und Schülern sehr groß sind. Eine Herkulesaufgabe.
Und das hat auch keine Grenzen. Da muss man sich auch selber schützen als Lehrerin, weil ich könnte das bis ins Unendliche treiben. Damit ich wirklich allen gerecht werde, müsste ich eigentlich jetzt 22 Pläne schreiben. Dies ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Ein Fass ohne Boden. Man könnte immer noch mehr tun. Diese Ansprüche haben Brigitte Simeon, wie sie im Rückblick sagt, vor 3 Jahren an den Rand der Belastbarkeit gebracht. Da scheint es zuweilen einfacher zu sein, die hohen Ansprüche, die Reflexion über Chancengerechtigkeit fallen und stattdessen stereotypes Denken walten zu lassen. Ein Problem, das von der Bildungsforschung erkannt wird. Dazu sagt Markus Neuenschwander:
Frühere Studien zeigen, dass Lehrpersonen, so wie auch andere Menschen, unabhängig von den effektiven Leistungen der Kinder unterschiedlich hohe Leistungserwartungen haben. Das heißt, wenn Kinder einen tiefen sozioökonomischen Status haben, richten Lehrpersonen geringere Leistungen an diese Kinder, obwohl ihre Leistungen faktisch gleich gut sind wie die Leistungen der Kinder mit höherem sozioökonomischem Status.
Markus Neuenschwander hat deshalb an der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer entwickelt, die es ihnen ermöglichen soll, dem eigenen Stereotypendenken selbst auf die Schliche zu kommen. Immer mit dem Ziel, dass Vorurteile beim Unterricht und bei Beurteilungen außen vor bleiben. Das Weiterbildungsprogramm, das für mehr Chancengerechtigkeit im Klassenzimmer sorgen soll, heißt SCALA.
Erstens haben wir versucht, die Lehrpersonen zu sensibilisieren für diese Thematik und ihnen ganz konkret und erlebnisnah zu zeigen, dass auch sie selber von diesen verzerrten Erwartungen betroffen sind. Zweitens haben wir Informationen den Lehrpersonen gegeben, wie diese Erwartungen selbsterfüllend sind, wie diese Prozesse ablaufen. Also wir haben sie überhaupt über diese Hintergründe informiert. Drittens haben wir Reflexionsprozesse ausgelöst, insofern wir sie mit diesen Situationen konfrontiert haben.
Lehrerinnen und Lehrer müssen sich dabei im Rollenspiel üben, sich etwa in die Lage eines Migrantenkinds einfühlen. Zudem wurden Frauen und Männer zum Gespräch eingeladen, die einen höheren Bildungsabschluss erreicht haben als ihre Eltern.
Sie konnten an ihrem eigenen ganz persönlichen Beispiel berichten, wie Lehrpersonen, wie die Schule ihnen geholfen hat, dass sie quasi Bildungsaufsteiger geworden sind.
Lernen an positiven Beispielen. Hinzu kommt ein Coaching. Einzelne Schulstunden werden daraufhin geprüft, ob die Lehrkraft vorurteilsfrei mit den Kindern kommuniziert. Ohne Vorurteile und Stereotypen unterrichten. Dies soll mit dem Programm SCALA in Zukunft vermehrt gelehrt werden. In den Praktika zum Beispiel, so der Vorschlag von Markus Neunschwander. Brigitte Simeon hat die Weiterbildung SCALA absolviert. Mit Gewinn, sagt sie. Sie könne sich jedenfalls nicht daran erinnern, in ihrer Ausbildung vor 25 Jahren je vom sogenannten Pygmalion-Effekt gehört zu haben. Einem Denken in Vorurteilen, die sich dann auch erfüllen.
Dass ein Flüchtlingskind, das wird es sowieso nie in die Bett schaffen. Und da man schon denkt, es bringt die Leistung nicht, wird es die Leistung auch nicht bringen.
Eine Einschätzung, die ein Kind entmutigen kann. Brigitte Simeon sagt, dass sie dank dieser Schulung heute anders arbeite als früher.
Also konkret arbeite ich mit dem Bewusstsein jetzt. Und das Bewusstsein, dass dieser Pygmalion-Effekt da ist, mich selber zu reflektieren und zu überlegen, war jetzt das so oder habe ich dem Kind das nicht zugetraut? Das hilft schon, glaube ich, ganz viel. Und bei mir hat sich sicher geändert, dass ich mehr kooperative Lehr- und Lernformen nutze. Gar nicht das Gefühl habe, nur ich bin Experte, sondern meine Schüler sind Experten.
Manchmal frage sie jetzt auch bei den Kindern selbst nach, etwa in individuellen Lerngesprächen.
Hast du dich gerecht behandelt gefühlt? Frage ich auch. Und ich frage auch gezielt Feedback für mich.
Was fair und gerecht ist, werde dadurch auch im Unterricht zum Thema. Manche Kinder fragen zum Beispiel, warum das Mädchen aus Eritrea eine Prüfung im Fach Natur-Mensch-Gesellschaft mündlich ablegen dürfe, im Gegensatz zu den anderen Kindern.
Natürlich, die Kinder haben gesagt, das ist aber nicht gerecht, ich muss es auch schreiben. Und da braucht es auch ein Gespräch und zu sagen, ju, aber schau mal, wenn du jetzt nach Eritrea gehen würdest, die Sprache nicht können, wärst du doch auch froh, wir helfen einander. Und im Gespräch können wir das eigentlich immer lösen. Braucht aber auch die Transparenz und dann versteht es die Klasse gut, dass nicht alle dasselbe brauchen von mir und auch nicht alle dasselbe erhalten von mir, aber dass das doch okay ist. Gerecht sein bedeutet nicht, ich bin zu allen gleich.